Wir beginnen heute, ihr habt schon gesehen auf dem Bild, mit einer neuen Predigtreihe. Draußen liegen Einladungen, da kann man wieder zu einladen. Also es sollte, hoffentlich sind interessante Titel dabei, die wir da haben. Wir haben diese Serie über das Buch Josua in zwei Blöcke unterteilt und der erste Block heißt, ein Versprechen wird wahr. Es ist Gottes großes Versprechen an sein Volk, dass er schon dem Stammvater Israels, dem Abraham, etwa 700 Jahre bevor das Wirklichkeit geworden ist, hat er ihn um das Jahr 2000 rum schon gesagt, ich will all das, wo du drauf gelaufen bist, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und das realisiert sich dann mit Josua. Und wir haben vor 2 Jahren, war es glaube ich, oder über 2 Jahren, haben wir das Buch der Richter angeschaut. Und das sollte noch auf unserer Homepage sein. Und da lesen wir, wie es nach Josua war. Also da haben wir das Land und die Landnahme und die einzelnen Kämpfe, die hatten und die Auseinandersetzungen noch, die Ausläufer vom Buch Josua noch kennengelernt. Jetzt in dieser Predigtserie quasi sind wir in der Vorgeschichte zum Buch Richter. Und wir haben im Sommer die Vorgeschichte zum Buch Josua etwas gestreift, nämlich dadurch, dass wir uns bei dem Thema Freiheit eigentlich anhand vom Volk Israel so die ganze Geschichte aus Ägypten heraus ins Land Kanaan angeschaut haben, unter dem Aspekt der Freiheit. Auch das sollte immer noch zu haben sein bei YouTube und auf der Homepage. Für alle, die wenn das vor und das danach interessiert. Gott hat also ein Versprechen gegeben. Und wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch. Egal, wie lange das dauern mag. Auch uns hat Gott ein Versprechen gegeben. Welches Versprechen wäre das dann? Ja. Und dass er mit uns ist alle Tage. Was für ein großes Versprechen hat er uns gegeben? Dass er wiederkommt. Das ist das größte ausstehende Versprechen, wo wir seit 2000 Jahren drauf warten. Und es ist noch nicht so lange wie das Versprechen, auf das die Menschen gewartet haben, als ihnen der Erlöser angekündigt worden ist. Nämlich in 1. Mose 3 wurde er ihnen schon angekündigt und es hat ein paar tausend Jahre noch länger gedauert, bis dann Jesus tatsächlich erschienen ist. Wird Jesus wiederkommen? 100%ig. Gott erfüllt alle seine Versprechen. Wir lesen am Ende des Josua-Buches, in der Abschiedsrede von Josua, wie er im Prinzip das sein Erleben mit dem Volk zusammenfasst. Und da heißt es, ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch. Kein einziges Wort davon ist hingefallen. Ist also nutzlos ausgesprochen worden. Das ist Gott, das Resümee von Josua im Auftrag Gottes. Denn Gott hat es hinschreiben lassen. Nichts von dem, was ich gesagt habe, ist nicht eingetroffen in Bezug auf euch, Volk Israel. Kommen wir also zu unserem Versprechen an das Volk Gottes. Eben dass dieses Versprechen, sein eigenes Land zu bekommen. Auch da haben wir ein Versprechen, was noch aussteht. Was Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Auch er hatte, wie Mose, gesagt, ihr werdet ins Land kommen. Jesus, der neue Gesetzgeber, kommt und sagt, ich gehe hin, euch voraus, euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr immer bei mir seid. Und es wird nicht nur für die Jünger gelten, was Jesus da gesagt hat, sondern es gilt für jeden Jünger danach, für uns und für unsere Jünger, beziehungsweise die Jünger, die nach uns sein werden. Auch für sie gilt es, so wie die Landverheißung für Abraham, Isaak und Jakob und alle danach gegolten hat. Wir werden uns im Buch Josua also anschauen, wie Gott sein Versprechen mit seinem Volk wahrmachte, was er dazu gebrauchte und auf welche Weise er es erfüllte. Wann das Buch Josua geschrieben wurde, kann ich euch nicht sagen. Es gibt keinen Hinweis darauf, wann es geschrieben worden ist. Deshalb sind die liberalen Theologen geneigt, das Buch in die Zeit des Exils oder Nachexils zu platzieren. Also es wäre so um 500 vor Christus. Die konservativen Theologen würden sagen, weshalb sollte das Buch nicht ziemlich bald nach Josuas Tod geschrieben worden sein. Es gibt keinen Grund, dass es nicht da geschrieben worden sein kann, auch wenn lange Jahre Zweifel darüber herrschten, ob die Berichte in dem Buch wirklich wahr sind, weil man an den Orten und an Städten gezweifelt hat, ob die tatsächlich existiert haben zur damaligen Zeit. Archäologische Funde decken auf, dass diese Zweifel immer mehr entkräftet werden können und es keinen Grund gibt, dass das Buch nicht in diesem Zeitraum entstanden sein konnte. Vielleicht hat Josua selber das eine oder andere aufgeschrieben und ist dann im Prinzip in das Buch hineingeflossen. Seine Begegnung mit dem Engel des Herrn etc. sind ja persönliche Dinge, die er irgendjemandem weitergegeben haben muss. Es bleibt dann, wenn man sich fragt, ja, wie ist es mit dem Buch Josua, wenn es da um die Zeit geschrieben sein kann und wenn es tatsächlich so das berichtet, was da passiert ist, bleibt immer noch die Frage der Wunder. Weil das ist im Prinzip das, woran sich die Leute ja am meisten stoßen. Und Wunder hat es gegeben. Das Wunder des aufgestauten Jordans. Das Wunder des Falls der Mauern von Jericho ohne irgendwelches menschliches Zutun. Das Wunder der vom Himmel fallenden Steine. Und das Wunder der stillstehenden Sonne und des stillstehenden Mondes. Das sind Dinge, die wirklich unser Vorstellungsvermögen weit, weit übersteigen. Und das Wesen von Wunder ist ja, dass sie außerordentlich sind. Außergewöhnlich, das, was nicht den Naturgesetzen entspricht. Und letztendlich kann nur der Glaubende etwas mit Wundern anfangen. Dem natürlichen Menschen bleibt letztendlich der Zugang verschlossen. Denn es hängt damit davon ab, wie wir denn eigentlich Gott verstehen oder wie wir Gott sehen. Ist Gott derjenige, für den wir ihn halten? Ist er der Schöpfer des Himmels und der Erde? Wenn er das ist, dann kann er im Prinzip über die Elemente, die da erwähnt sind, mit Leichtigkeit verfügen und kann sich über Naturgesetze hinwegsetzen. Das ist dann die Frage. Und ich sage es ganz deutlich, dieser Ansatz, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dass ihm alles untertan ist und dass das, was in Buch Josua geschrieben ist, auch so passiert ist, weil Gott es so hat aufschreiben lassen als Tatsache. Diesen Ansatz, den vertreten wir auch in dieser Gemeinde. Wir sind davon überzeugt, das sind Fakten, das sind Wahrheiten, die Gott, weil sie geschehen sind, auch so hat aufschreiben lassen. Heute wollen wir uns mit dem befassen, was es braucht, damit das Volk, ein Millionenvolk, in sein Land hineinkommt. Bisher hatte es Mose. Der ist aber gestorben. Jetzt kommt ein anderer. Es braucht immer wieder mutige Leiterschaft. Auch wenn wir in der heutigen Zeit viel von Teamleiterschaft reden, auch in dieser Gemeinde, so ist es doch biblische Tatsache, dass immer wieder Gott Menschen gebraucht hat, Einzelne, sie zu berufen, einzusetzen und sein Volk zu führen. So ist es auch im Buch Josua. War Josua der natürliche Leiter? War er der, dem die Herzen alle zuflogen und der eine super Organisationsgabe hatte und der eine natürliche Autorität ausgestrahlt hat, dem man einfach wie gebannt, wie ein Zombie hinterhergelaufen ist? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns ihn etwas genauer anschauen. Wer war Josua? Es ist erstaunlich, dass wir eigentlich über Josua relativ wenig wissen, außer dessen, was wir im Josua-Buch selber und manche Stellen in den fünf Büchern Mose oder in vier Büchern Mose lesen. Es wird berichtet, dass er vom Stamm Ephraim ist, dass sein Vater den Namen Nun trägt. Nun, Jürgen, wie geht's dir? Das ist komisch, gell? So ein Nun in unserer Sprache. Auf alle Fälle. Er war ein Diener Moses und er war mit Mose auf dem Berg Sinai die 40 Tage und er wartete da, bis Mose wiederkam, als der mit Gott zusammen war in der Wolke und Josua nicht dazukommen konnte. 40 Tage hat er gesessen da. Er führte das Volk im Kampf gegen Amalek als Moses Stellvertreter. Und der Kampf geht dank Moses Fürbitte und der Mithilfe von Aaron und Hur geht gut aus, weil die ihm helfen, den Stab Gottes hochzuhalten. Und solange sie der Stab oben war, hat das Volk gewonnen. Es wird berichtet, dass Josua immer im Zelt der Begegnung war. Offensichtlich war er da gerne. Vielleicht dachte er und hoffte er, so viel wie möglich von Gott und von Mose zu lernen. Aber er ist auch einer der 12 Kundschafter, die das Volk, das Land Kanaan erkundet haben und dann mit Berichten zurückgekommen sind, wie es denn in diesem Land aussieht. Und Josua und Kaleb, die waren diejenigen, die nicht nur guten Bericht zurückgebracht haben, sondern auch mit einer Vision gekommen sind. Wir können das. Während die anderen 10 Kundschafter gesagt haben, wir können das nicht. Das ist Josua, kurz beschrieben. Das Interessante ist, dass Josua offensichtlich trotz alledem ein Mann war, der viel Ermutigung brauchte. Vielleicht auch deshalb, weil es ihm nicht gelang, bei diesem Zwist mit den anderen 12 Kundschaftern und dann mit dem Volk, weil es ihm dort nicht gelang, das Volk umzustimmen, nicht gegen Mose und nicht gegen Gott zu rebellieren. Vielleicht war das für ihn so der karrieremäßige Tiefpunkt. Ich habe es total versemmelt, was soll ich, ich habe dem Volk nichts zu sagen. Und jetzt kommt's. Deshalb muss Gott den Mose instruieren, dass Mose diesen Mann aufbaut. Ihn zu dem macht, der werden soll. In 5. Mose 1,38 heißt es, Josua, der Sohn des Nun, der vor dir steht, ihn stärke, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Das sagt Gott zu Mose. In 5. Mose 3,28, und beauftrage Josua, stärke und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen. Er soll ihnen das Land, und das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Also zweimal, stärke ihn. Mach ihn stark. Mose sollte ihn mutig und stark machen. Die Worte, die hier gebraucht sind, stärke und festige ihn, das sind dieselben Worte im Hebräischen, wie die, die wir dann finden in Josua 1, nur in einer anderen Form. Es ist dieses, du musst stärken, und in Josua 1 lesen wir dann, du sei stark. Ja? Deshalb ist es dieselbe Form, dieselbe Wurzel, in einer unterschiedlichen Form. Dass Mose den Josua stärkt, ist eine wesentliche Geschichte, die auch wir daraus lernen können. Wenn wir mutige und starke Leiter wollen, dann müssen wir sie ermutigen und stärken, bevor sie es sind, damit sie dazu werden. Und das ist ein Grund, weshalb wir immer wieder junge Leiter, junge Leute in Leiterschaftsverantwortung hineinbringen, in einen begrenzten Anteil an Leiterschaft geben, damit sie sich in dem entwickeln können und mutig werden und darin erstarken und fest werden. In 5. Mose 31 lesen wir dann von der offiziellen quasi Amtsübergabe, wo es von Mose die Autorität transferiert wird auf Josua. Und dort lesen wir in Vers 6 davon, dass Gott zum Volk spricht, du Volk Israel, sei mutig und sei stark. Und in Vers 7 adressiert er dann den Josua, du Josua, sei mutig und sei stark. Also er sagt es vor dem Volk. Wir werden nachher später nochmal darauf zurückkommen. Und nun kommen wir also zu Josua 1, und wir lesen das gemeinsam. Und ich bitte die, die aufstehen können, aufzustehen, das tut uns gut. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, wird euch habe ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche da nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was dir geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Da befahl Josua den Aufsehern des Volkes: Geh mitten und durch das Lager und befehle dem Volk und sprecht: Versorgt euch mit Werkzehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hineinzugehen, das Land einzunehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Und zu den Rubenitern und den Gadsitern und zum halben Stamm Manasse sagte Josua: denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, indem er sagte, der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Mose euch diesseits des Jordan gegeben hat. Ihr aber, all ihr tüchtigen Krieger, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft, wie auch euch, und euch das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt. Dann sollt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es besitzen, das Mose, der Knecht des Herrn, euch gegeben hat, diesseits des Jordan gegen Sonnenaufgang. Und sie antworteten Josua: Alles, was du uns geboten hast, werden wir tun. Und wohin immer du uns sendest, werden wir hingehen. Ganz wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Nur möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns befiehlst, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Danke fürs Mitlesen. Dreimal sagt Gott zu Josua: Sei mutig und sei stark. Das habt ihr wahrscheinlich mitgezählt. Jedes Mal geht es um einen anderen Aspekt von Leiterschaft. Nun kam es also darauf an, wie Josua das, was er bei Mose gelernt und gesehen hatte und wie Mose ihn geprägt hatte, wie er das jetzt in diesen drei Aspekten ausleben würde und wie das Volk darauf reagieren würde. Deshalb habe ich hier noch vier Punkte. Und zwar: mutig den Auftrag ausführen, mutig das Wort Gottes halten, mutig mit den Konsequenzen leben, mutig durch unterstützen. Mutig den Auftrag ausführen. Gott gibt ihm den Auftrag nochmal, den er ursprünglich schon in Kapitel 31, in Deuteronomium 31 gegeben hat. Diesen Auftrag gibt er ihm hier nochmal. Er gibt ihm den Auftrag, das Land zu verteilen. Es ist das Land, das sich von der Wüste bis zum Libanon und vom Euphrat bis zum Mittelmeer erstreckt. Das sind die Nord-, Süd- und die West- und Ostgrenzen. Gott begrenzt das Land, er begrenzt den Auftrag, und so ist es auch bei uns. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er ihn begrenzt, er umreißt ihn. Er macht klar, das ist dein Auftrag, das ist nicht dein Auftrag. Der Auftrag beinhaltet. Und so ist es immer gut, wenn wir auch, wenn wir Aufträge verteilen, wenn Leiterschaft etwas tun soll, dass sie begrenzte Aufgaben hat. Das schafft Klarheit. Hier ist es eine lange, schwere Aufgabe mit vielen Kämpfen. Da sieht man den südlichen Kriegszug mit viel harter Arbeit und viel Laufen. Ja, die haben Wegstrecken zurückgelegt, Nachtmärsche, und am Tag haben sie dann gekämpft. Und es war die Gefahr, das Leben dabei zu verlieren. Ein ganzes Volk in einen gemeinsamen Kampf hineinzuführen. Ja, die erste Musterung in der Wüste waren 600.000 Mann. Wehrfähig. Das war ein Riesenheer. Das musste geleitet werden. Das war eine ungeheure Belastung und Herausforderung. Uns als Gemeinde fällt es schon bei weit weniger großen Dingen schwer, eines Sinnes zu sein. Und Josua musste dieses Volk einen, zu einer schlagkräftigen Armee formen. Und dazu musste er stark und kräftig und mutig sein. Gott sagt Josua in Vers 5. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Der Auftrag Jesu war ebenso umrissen wie der Auftrag für Josua. Der Auftrag Jesu war: Geht hin in alle Welt. Das ist ein bisschen mehr wie von der Wüste bis zum Libanon und vom Euphrat bis zum Meer. Unser Auftrag endet dort, wo die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht ist. Was die Jünger erreichen sollten, war auch klar. Macht zu Jüngern alle Völker. Jünger Jesu sein bedeutet, zu werden wie Jesus. Und das geschieht durch Buße, Wiedergeburt und ein Leben in der Heiligung. Das ist es, wie Jünger gemacht werden. Und das drückt sich aus in dem, dass sie taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehren alles, was Jesus ihnen befohlen hatte. Und dann kommt im Prinzip interessanterweise dasselbe wie auch bei Josua. Josua bekommt die Verheißung, so wie ich mit Mose gewesen bin, bin ich auch mit dir. Und Jesus sagt: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wir sehen hier ein gleiches Muster. Wir kommen zum zweiten Punkt, mutig das Wort Gottes halten. Dort heißt es, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Man könnte auch sagen, hier, sei sehr stark und sehr mutig. Sei sehr stark und sehr mutig. Gott weiß, dass Josua diese Stärke, diesen Mut braucht, wenn er sorgfältig sein soll im Tun all dessen, was das Gesetz ihm aufgetragen hatte. Es braucht diese große Stärke, um nicht davon abzugehen. Denn die Gefahren sind da. Und die Gefahren sind real. Und die Gefahren sind auch gekommen. Und wenn wir weiter im Buch Josua lesen, dann werden wir sehen, wie diese Gefahr und die Auswirkungen sich dann langfristig auch für das Volk ausgewirkt haben, wo sie abgewichen sind, wo sie nicht auf Gott gehört haben. Gottes Hilfe und sein bei Josua sein war geknüpft daran, dass er im Wort Gottes blieb, dass er all das, was das Wort Gottes sagte, auch tat. Wir werden noch sehen, wie sich das ausgewirkt hat, wenn er es nicht tat. Es braucht den Mut der Leiter auch in unserer Zeit zu sagen, es steht so geschrieben. Gottes Wort sagt aber Folgendes. Es braucht inzwischen den Mut, zur Schöpfungsordnung zu stehen, zu bekennen, dass Gott den Menschen aus seiner Gefallenheit wieder zurückführen will in diese Schöpfungsordnung von Mann und Frau. Das braucht immer mehr Mut, je weiter wir vorangehen in dieser Zeit. Es braucht Mut, den Menschen zu sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Es braucht Mut, in einer völlig verdiesseitigten Welt zu sagen, ich glaube an ein Jenseits, an einen Gott, dem ich im Jenseits begegne. Ja, es braucht Mut, im 21. Jahrhundert zu bekennen, dass man den Schöpfungsbericht ernst nimmt, dass man von seiner Wahrhaftigkeit überzeugt ist. Es braucht Mut in einer Welt, in der der Individualismus zu einem Gott geworden ist, in dieser Zeit zu bekennen und davon zu reden, dass wir Christen Gemeinschaftswesen sind, die die dienende Selbsterniedrigung und Selbstverleugnung Jesu imitieren wollen, weil sie so werden wollen, wie Jesus war und ist. Dazu braucht es Mut. Es braucht Mut, sich für die ewig gültigen Werte der Heiligen Schrift und gegen den Zeitgeist zu stellen. Es brauchte Mut für Josua damals, am Wort Gottes festzuhalten und zu sagen, so steht es geschrieben, wir müssen es so machen. Gott hat es gesagt. Und es braucht den Mut für uns auch, wenn wir erfolgreich im Sinne Gottes sein wollen. Kommen wir zum dritten Punkt, mutig mit den Konsequenzen leben. In Vers 9 haben wir gelesen, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Das hört sich ein bisschen, ja, nicht, da steckt wenig Dynamik drin. Luther, in der Luther-Übersetzung heißt es folgendermaßen, und ich finde, die haben das besser, an dem Punkt besser getroffen, besser gespürt. Sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Was Josua und sein Volk vor sich hatten, das war eine Sache zum Grauen. Und das war schwierig für ein Volk, das einen liebenden Gott, einen versorgenden Gott, einen Gott, der sie von hinten bis vorne bemuttert hat, wie wirklich für sie gesorgt hat, wie eine Mutter, ihnen täglich Nahrung und so weiter gegeben hat, ihnen Schutz gegeben hat, sie seine Gnade und Fürsorge erlebt haben, 40 Jahre lang, und die vom Wort Gottes geprägt waren, etwas zu tun, was dem normalen Menschen schon schwer fällt, aber jemand, der in Gottes Gegenwart gelebt hat, noch wahrscheinlich noch viel schwerer fallen würde. Sie sollten die Bevölkerung der eroberten Gebiete vernichten. Mit Mann und Maus. Ich kann mir vorstellen, dass das viel Überwindung gekostet hat. Das ist denen nicht so wie aus dem Ärmel geflossen. Und wahrscheinlich haben sie sich des Öfteren gefragt, Gott, willst du das wirklich? Kann es wirklich dein Wille sein, dass wir jetzt da alle niedermachen? Also wenn du willst, dass die nicht mehr sind. Warum kümmerst du dich nicht selber darum? Mach doch selber. Und das ist eine gute Frage. Warum hat Gott es nicht selber gemacht? Bei Sodom und Gomorra hat es gemacht.
Vielleicht wollte er, dass sie selbst dieses Grauen des Gerichts an diesen Völkern erleben mussten, um davor gewarnt zu sein, dasselbe zu tun, wie diese Völker getan hatten, in Abgötterei zu enden. Versteht ihr? Wenn wir uns in sie hineinversetzen und überlegen, was mit ihnen passiert in dieser Zeit, sie müssen doch wirklich denken, wir tun das als Gericht Gottes, weil diese Völker gegen Gott gelebt haben, gegen Gottes Willen. Und wir, uns hat er schon angedroht, in seinem Gesetz, am Ende seines Gesetzes, wenn ihr euch abwendet von mir, wird euch dasselbe passieren. Und jetzt sollen sie das Gericht ausführen. Gott sei Dank sind wir im Neuen Testament, Gott sei Dank sind wir als Leiter und als Gemeinde nicht in dieser Situation, dass wir das leben müssen, was das Volk Israel damals gelebt hat, leben musste. Gott sei Dank ist das Gericht Gottes am Ende dieser Zeit in seiner Hand und nicht in der unseren. Und dennoch gilt auch für uns diese Aufforderung, wo wir Leitungsverantwortung haben. Auch wir werden, wenn wir zum Wort Gottes stehen, erleben, dass es uns, dass uns manchmal das Grauen packt. Dass wir Erschütterung erleben, wenn Freunde uns den Rücken kehren, die Familie sich abwendet, wenn wir einfach zum Wort Gottes stehen. Wenn wir sagen, ja, aber das sagt das Wort Gottes. Ja, aber so sieht Christsein aus. Ich kann es ja auch nicht ändern. Es ist so. Ich kann es nicht passend machen. Es ist so. Wir müssen vielleicht mit Christen konfrontieren, weil das Wort Gottes es sagt, weil es klare Aussagen darüber macht, wie das gottgemäße Leben eines Christen aussieht. Und wir müssen selbst, wenn es um nahestehende Menschen geht, um Freunde, Mitleiter, Familienangehörige etc., ihnen sagen, so sagt es aber Gottes Wort, kehr um, tu Buße. Lebe nicht mehr in dieser Sünde. Bring dein Leben in Ordnung. Hör auf, die Unwahrheit zu sagen. Trenn dich von dem, mit dem du gerade die Ehe brichst und mache alle Anstrengungen, deine Ehe wiederherzustellen. Du bist gefangen in deinen Süchten. Löse dich von deiner Spielsucht. Du raubst deiner Familie die dringend benötigte Zeit mit ihnen, oder? Du beraubst deine Familie der Finanzen, die du verspielst. Du hast dich der Gemeinde entfremdet in letzter Zeit. Komm zurück. Wenn du demjenigen nicht vergibst, kann Gott dir auch nicht vergeben. Willst du das? All das sind Dinge, die wir je nachdem unseren Mitbrüdern, Schwestern sagen müssen. Und das sind schwierige Dinge. Und da ist vielleicht weniger das Grauen vor dem, dass wir das sagen müssen, sondern vielleicht eher die Angst darüber, was es auslöst. Was passiert dann? Werde ich diesen Menschen dann verlieren? Wird er dann völlig weggehen vom Glauben? Habe ich dann eventuell nie mehr die Chance, mit ihm zu reden, ihn zu erreichen? Und das sind Dinge, die uns ja auch beschäftigen, die wir auch erleben. Wo wir aber trotzdem sagen müssen, okay, wir müssen auch mutig sein, mit den Konsequenzen leben zu wollen und leben zu können. Und diesen Mut, den bekommen wir auch, wenn wir unterstützt werden. Josua trommelt die Soldaten der Rubeniter, der Gattiter und des halben Stammes Manasses zusammen, die nicht im Ostjordanland bleiben sollten, sondern die mit dem Rest des Volkes den Jordan überqueren sollten und mit diesen das Land dort einnehmen sollten. Denn das Ostjordanland wurde auch vom ganzen Volk eingenommen. Die Kriege, die da gefochten wurden, wurden auch vom ganzen Volk gekämpft. Und so sollten die Leute vom Ostjordanland, die dort bleiben wollten, da sollten die Krieger mit über den Jordan gehen. Und auf seine Rede hin, die Josua vor den Soldaten hielt, sagen sie dann, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und möge nur der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer deinen Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinem Wort in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Wir haben hier, wie man später lesen kann, die Entstehung quasi der Speerspitze des israelitischen Heeres. Hier sind Leute, die sagen, Josua, wir stehen voll und ganz hinter dir, ohne Wenn und Aber. Josua, wenn Gott mit dir ist, dann sind auch wir mit dir. Und übrigens, Josua, wenn du derjenige bist, den Gott in dir sieht und in dir haben will, dann sind wir mit dir. Josua konnte nur Josua sein, er konnte nicht Mose sein. Und Josua konnte nur das sein, was Gott in ihm sah, dass er sein sollte. Manchmal wünschen wir uns Leiter anders, als sie sind. Aber sie können nur das sein, wozu Gott sie gemacht hat und wozu Gott sie machen will. Und wir können sie freisetzen, indem wir sagen, wenn Gott mit dir ist, dann bin ich auch mit dir. Wenn Gott mit dir ist, dann bin ich auch mit dir. Das ist der Grund, weshalb wir in der Regelgemeinde nicht Älteste wählen. Wir erkennen Berufungen und Begabungen, die Gott gegeben hat und die er offenbar gemacht hat in der Gemeinde. Und dann sagen wir, okay, wenn da von Gott eine Berufung und Begabung da ist, dann stellen wir uns hinter dieser Berufung und Begabung. Weder im Alten noch im Neuen Testament noch in unserer Zeit funktioniert Leiterschaft anders, als dass die zu Leitenden sich hinter die Leiter stellen. Keiner, kein Leiter kann Gefolgschaft einfordern, letztendlich, wenn sie ihm nicht gewährt wird. Und es führt uns zum allerletzten Punkt, der ist sehr kurz. Jesus. Josua ist ja ein Bild auf Jesus hin. Die haben auch denselben Namen. Wir müssen uns fragen lassen, können wir so wie die 40.000 zu Josua gesagt haben, zu Jesus sagen, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Können wir das von Herzen sagen? Egal, Jesus, was du von mir verlangst, egal, wohin du mich haben willst oder wo du mich nicht hinhaben willst, ich tue das, was du sagst. Wenn wir das tun können und wollen, dann haben wir eine wichtige Lektion aus dem alttestamentlichen Buch Josua gelernt. Lass uns aufstehen, ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auch in einem alttestamentlichen Buch Dinge für unser heutiges Leben lernen können. Und Vater, ich danke dir, dass wir Leiterschaft in deinem Buch, in deinem Wort als etwas Gutes erleben. Weil du, Jesus, der größte aller Leiter bist. Der Hirte der Schafe. Unser Hirte. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, da wo du uns in Leiterschaftsverantwortung hineingestellt hast, dass wir diese Leiterschaftsverantwortung auch wahrnehmen, in der Weise, wie du sie wahrgenommen haben möchtest. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir mutig leiten. Dass wir mutig unseren Auftrag ergreifen. Dass wir mutig sind, dein Wort zu halten, dass wir mutig sind, mit den Konsequenzen dessen zu leben und dass wir mutig sind, weil wir ermutigt sind durch die uns Nachfolgenden. Jesus, du bist der, der uns in die Nachfolge ruft. Und danke, dass jeder hier diesen Ruf gehört hat. Und Jesus, danke, dass wir diesem Ruf folgen dürfen. Und danke, dass du Leiter eingesetzt hast, damit wir diesem Ruf besser folgen können. Geordnet folgen können. Organisiert, strukturiert, zielgerichtet folgen können. Deinen Zielen dienend. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns dabei hilfst, zu sagen, Jesus, alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Danke, Jesus, dass wir nicht in den Schuhen der Israeliten sein müssen, Gericht auszuüben. Danke, dass wir Gnade verkündigen können und zur Buße und Umkehr einladen können. Aber ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auch vom kommenden Gericht zu reden, damit die Menschen die Ernsthaftigkeit dessen begreifen, wozu sie eingeladen werden. Bitte hilf uns, fest zu sein, mutig zu sein und stark zu sein. Ich bitte dich darum, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden Einzelnen, der jetzt online dabei ist, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der später diesen Gottesdienst anschaut, diese Predigt anschaut, der sich davon hat ansprechen lassen und sagt, jawohl, ich will mutig und stark sein. Ich bitte dich um mutige und starke Nachfolger in deinem Reich. Amen.